Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. So, Anne, heute Thema The Lab meets Hamburg.
Total, zwei Premieren.
Ja. Übersetzt heißt das Ganze, die Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg spricht heute mal mit der Lebensmittelüberwachung Hamburg.
Genau, und wir haben zu Gast den Jochen Riehle.
Nee, Joe.
So ist die Kurzform, genau. Aber erstmal professionell vorgestellt, Lebensmittelchemiker, im Ländle studiert und Staatsexamen gemacht, Strategiepirat, grauer Esel, Karriereberater, Ehrenmitglied und Freund der AG Junge Lebensmittelchemiker. Und, wo geht's weiter, Flo?
Ja, dann in Privatwirtschaft gearbeitet, im Handelslabor, lange, lange Zeit. Und jetzt zum Schluss wieder Lebensmittelüberwachung, stellvertretender Geschäftsführer.
Im Institut für Hygiene und Umwelt.
Also ich muss schon sagen, Joe, das ist eine relativ lange Einleitung, sagt vielleicht auch so ein bisschen aus, was du alles getan hast. Ich denke, wo fangen wir denn an?
Ja, erstmal moin aus Hamburg und wer weiß, ob das Ende ist. Ne? Ich bin jetzt gerade mal 53, also da kann ja noch was kommen.
Ach so, ist.
Aber grauer Esel?
Ja, grauer Esel, das ist nicht mehr rückgängig machbar und von daher gesehen, ich freue mich, dass ich hier bei euch heute mitmachen darf. Und ja, herzlich willkommen Anne und Martin, nein und Flo. Martin haben wir im Hintergrund, der ist aber auch wichtig, weil ohne den würden wir heute gar nicht online reden können.
Richtig.
So sieht's nämlich aus. Joe, wir haben uns lange überlegt, wo wir mit dir anfangen. Ich habe schon... Bei der Einladung kam es ein bisschen raus. Viele Aspekte gibt es da zu thematisieren. Ich habe aber schon gesagt, wir sind Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg. Du bist mittlerweile Lebensmittelüberwachung Hamburg. Für viele vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick ersichtlich, aber die Lebensmittelüberwachung ist ja Ländersache.
Ja, so ist es. Und Hamburg ist zwar Stadt, aber auch ein Land und ist sogar ein Tor zur Welt. Und von daher gesehen, als Bundesland haben wir auch ein Landeslabor hier. Und es ist tatsächlich so, ich bin nicht allein die Überwachung. Das ist ja natürlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Kräften. Lebensmittelkontrolleure, die sind bei uns in den Bezirken unterwegs. Dann haben wir noch eben das Veterinär- und Einfuhramt, Tor zur Welt, welches uns Proben bringt. Und wir haben natürlich die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, die hier das Ministerium gibt. Und wir sind das Untersuchungsamt wie in anderen Bundesländern, sondern wir sind Landesbetrieb. Deshalb haben wir auch keinen Amtsleiter oder Amtsleiterin, keine Präsidentin, sondern wir haben Geschäftsführer, eine stellvertretende Geschäftsführung. Und wir haben auch einen Fachbereich Lebensmittelsicherheit und Zoonosen. Das entspricht eigentlich dem Lebensmittelüberwachungsamt woanders. Was wir tun, wir sind ca. 100 Mitarbeitende in dem Bereich Lebensmittelsicherheit und Zoonosen. Das HU selber, das ist die Kurzform, das steht nicht für Hauptuntersuchung oder Humboldt-Universität. Das HU selber sind ca. 300 Mitarbeitende und wir haben noch die Bereiche Umwelt und Gesundheit unter einem Dach. Und auf Deutsch nennen wir das One Health. Und das ist eigentlich ganz cool, weil Hamburg, Stadtstaat, kurze Wege. Und das ist eigentlich das, was es hier sehr angenehm macht.
Also im Grunde genommen schon ein großer Unterschied im Vergleich zu Baden-Württemberg. Da sind es die Ämter. Bei euch geregelt, wie gerade dargestellt. Im Endeffekt machen wir aber alles dasselbe und das nennt sich Verbraucherschutz.
Ja, genau.
Also egal, wie es gestaltet ist, wir sind eigentlich dafür da, den Verbraucher zu schützen. In Baden-Württemberg wie in Hamburg. Ein Thema bei euch, du hast schon gesagt, Tor zur Welt. Ich nehme an, in Hamburg spielt die Einfuhr von Lebensmitteln einen viel größeren Bereich oder viel größere Rolle wie in Baden-Württemberg, weil wir haben eine Außengrenze zur Schweiz. Also unsere Importproben sind relativ überschaubar. Ich vermute mal, das wird euer Hauptthema sein, was ihr da bearbeitet, unter anderem.
Ja, tatsächlich, es ist, ich will jetzt sagen 50-50, aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, was uns unterscheidet von anderen Bundesländern. Gut, wir haben jetzt keine Grenze zur Schweiz, obwohl es ein Drittland ist.
Ja.
Aber wir haben einen Hafen, wir haben einen Flughafen hier. Und das sind natürlich schon Herausforderungen, weil über den Hamburger Hafen natürlich auch viel Ware bewegt wird in die EU rein. Und das ist ein Aspekt, der uns auch den Zeitfaktor mitbringt. Also früher hieß ja, oh, Untersuchungsämter, gemütlich, langsam, ist immer noch so ein Narrativ, was da noch mitschwingt. Im Endeffekt ist aber auch hier so, Zeit ist Geld. Und da haben wir mittlerweile ganz andere Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind natürlich auch zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher in Hamburg da. Und da ist eben die Lebensmittelkontrolle, die uns die Proben reinbringt, ganz normal wie bei euch die kommunale Verwaltungsbehörde. Und das ist tatsächlich, ja, die beiden Dinge sind unser Hauptgeschäft. Wir dürfen den Zoll nicht vergessen. Wir haben in Hamburg auch zum Beispiel Weinexperten.
Ja, genau. Ihr habt Weinexperten. Ihr seid kein klassisches Anbaugebiet, sag ich mal. Aber natürlich, wenn es aus der ganzen Welt reinkommt, dann habt ihr natürlich aus der ganzen Welt Wein, oder?
Ja, schon, genau. Also das ist nicht der klassische Riesling oder der Trollinger. Ich weiß nicht, hier sagen die, der Trollinger wäre gar kein Wein, aber ich finde ihn super lecker. Nein. Und tatsächlich gibt es einen kleinen Weinberg in Hamburg, den hat Stuttgart gestiftet anlässlich des Stuttgarter Weindorfes. Aber natürlich, die Weinkontrolle ist Unfug, nur für den Weinberg, sondern es geht tatsächlich um diese Zollproben. Exotische Länder, exotische Weine, und da ist eine Expertise ja unabdingbar.
Ich meine, das gilt jetzt für den Wein oder generell letztendlich. Lebensüberwachung muss ja auch über den Tellerrand hinausschauen. Wenn wir jetzt sehen, in Baden-Württemberg gibt es viele Erzeuger, ja, dies gibt es, also das sind heimische Probleme, aber wenn ich es aus der Welt hole und generell, dann muss ich eigentlich auch Ohren und Augen offen halten für was in der Welt rum passiert, oder? Weil Fragestellungen, die hier vielleicht schon längst bekannt sind, sind woanders auf der Welt vielleicht gar nicht so trivial.
Ja, schon. Ich meine, aber das unterscheidet uns ja nicht. Das macht ihr ja auch. Ich glaube, die Dubai-Schokolade ist jetzt auch nicht in Stuttgart produziert worden, die ihr untersucht habt. Und natürlich, klar, haben wir Themen, wo wir links und rechts gucken müssen. Da gibt es ja verschiedene Programme, Opsern, ISA und wie sie alle heißen, wo es um so eine Krisenfrüherkennung geht. Und natürlich, klar, ist Food Fraud auch eine Thematik, die uns betrifft. Früher hieß es Lebensmittelbetrug, aber auf Englisch sounds much more important. Und deshalb sind wir auch analytisch so ausgestattet. Wir haben eine NMR. Wir haben diverse Methoden, mit denen wir tatsächlich auch den Lebensmittelbetrug auf die Spur gehen können. Und gerade ganz spannend im Bereich NGS. Sina promoviert dort und die ist dran an Thunfisch, zum Beispiel also verarbeitetem Thunfisch, wo man eben auch eine Sorten nachvollziehen kann mit NGS. Metabarcoding ist ihr Thema. Und da gibt es von bis eben die Methodiken. Und da sind wir natürlich auch ausgestattet. In der Breite ist es schon anspruchsvoll. Gerade für so ein relativ kleines Labor wie wir.
Das heißt, du sagst schon relativ klein, ihr kooperiert, habe ich gehört. Stimmt es?
Ja, klar. Also wie gesagt, wir haben ja als 80 Warengruppen in der Warenkunde. Das kannst du mit 100 Leuten. Das sind nicht ausnahmslos Lebensmittelchemiker und Lebensmittelchemikerinnen, Veterinäre. So ist es overall. Kannst du ja nicht 80 Warengruppen in der fachlichen Expertise bespielen. Und darum gibt es schon seit einigen Jahren, ja fast schon über ein Jahrzehnt, die NOCO. Also es ist nicht No-Go, sondern NOCO. Die Norddeutsche Kooperation, wir sind da insgesamt mit sechs anderen Bundesländern in einer Vereinbarung, wo die Ministerien seinerzeit gesagt haben, ja, wir müssen hier gebündelt die Kräfte zusammenlegen. Da ist Mecklenburg-Vorpommern dabei, Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle und haben halt vergessen.
Also relativ groß eigentlich tatsächlich. Alles vor dem Hintergrund, auch am Ball zu bleiben und alle Themen abdecken zu können, die halt eben so aufploppen in dieser Welt.
Ja, Thema ist Redundanz und ja, Redundanz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns beschäftigt, weil was ist, wenn die NMR aussetzt, was ist, wenn ein Gerät ausfällt? Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben jetzt nicht die Mittel, um jeden Gerätefuhrpark redundant abzubilden.
Ja, klar, ja, auch also, wir tauschen Proben aus und messen auch für andere Ämter.
Also in Baden-Württemberg ist das so organisiert, da gibt es die 4 Untersuchungsämter. Wir haben da die Schwerpunkte. Wir haben natürlich aber auch mit 10 Millionen Einwohnern circa in Baden-Württemberg ein paar mehr wie in Hamburg allein für sich. Also ich denke, jedes Bundesland oder halt in Kooperation muss natürlich das ganze Spektrum abdecken. Ne?
Was sind denn so, also ich glaube, die Verbraucher interessiert tatsächlich, was du untersuchst oder was da bei euch so reinflattert an Proben. Ich meine, da sagen jetzt bestimmt, ja, habt ihr auch Fisch? Oder so, das ist bestimmt die Standardfrage, oder? Wie ist das mit den Proben verteilt? Also erzähl mal.
Ja klar, die AVV-Rübde gilt natürlich auch in Hamburg und dass wir hier einen gewissen Warenkorb, den Verbraucher betrifft, untersuchen, logisch, dass wir hier sehr, sehr stark an den 5 Proben pro 1000 Einwohnern hängen, ist auch klar, dass wir hier den Warenkorb abbilden, dass wir hier eine gewisse Risikobewertung vornimmt. Und dann hast du natürlich immer wieder auch spezielle Dinge. Klar, jahreszeitlich Glühwein ist aktuell ein großes Thema.
Stuttgart auch.
Genau, wir nehmen ja jetzt die Folge im Dezember auf. Genau, deswegen ist jetzt gerade der Glühwein aktuell.
Ja, klar. Und ich meine, vielleicht irgendwann Osterhase. Wir haben jetzt nicht die Adventskalender, weil Moschmoa ist jetzt nicht unsere zentrale Untersuchung hier in Hamburg. Da muss man auch mal gucken. Und klar ist auch viel Lebensmittel Mikrobiologie. Und da ist nicht so die Exotigkeit der Produkte, sondern wirklich der Standard sind es jetzt hier Fleisch oder auch Schankanlagen, kritische Themen in der Gastro. Das sind dann eher die Dinge, die uns bewegt. Und na klar, manchmal macht man auch entsprechende Programme, was man dann eben auch in unseren Jahresberichten sehen kann, die ich im Prinzip, ja, die eigentlich sehr, sehr lesenswert sind, weil wir da eben versuchen, auch Geschichten abzubilden. Vom tiefgekühlten Brokkoli, der ganz viel Wasser gebunden hatte, bis hin zu Baklava, welches eben nicht nur aus Pistazien
besteht. Ja.
Also alles im Allen deckt sich das eigentlich ziemlich gut, was Hamburg macht oder da oben passiert in Deutschland und hier unten in Süddeutschland. Alle ziehen am gleichen Strang in dem Sinne.
Ja, absolut. Ja. Und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, dass wir hier, und das finde ich sehr, sehr gut, wenn man es mal vergleicht, mit dem Handelslabor. Ich war ja davor, habt ihr schon gesagt, ein paar Jahre im Handelslabor unterwegs, namentlich hier Eurofins, aber die sind im Prinzip alle sehr, sehr leistungsfähig, vergleichbar, dass eben die Laborkonzerne immer größer werden, Skaleneffekte im Labor zu betreiben, ein kleines wird immer teurer. Da ist allerdings gefühlt die Konkurrenz unter den Untersuchungsämtern eine deutlich kleinere und eine Kooperation deutlich vereinfacht, verglichen mit der Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht
habe. Genau, darauf wollte ich jetzt dann auch zu sprechen kommen. Du hast viele, viele lange Jahre in einem Handelslabor gearbeitet. Das heißt, das sind die Labore, die im Auftrag von den Firmen die Eigenkontrolle messen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wir sind die Lebensmittelüberwachung. Das ist quasi, es wird immer so schön mit Kontrolle der Kontrolle übersetzt. Gilt auch in Hamburg, jawohl. Wenn du beides vergleichen möchtest, Lebensmittelüberwachung und ein privates Handelslabor. Im Ende machen ja mehr oder weniger die Analytik selber, aber irgendwie ist der Druck oder der Trieb, der Antrieb ein ganz anderer. Ist das so? Ist das nicht so? Oder worin unterscheiden die sich? Und
ja,
wichtig sind sie auf jeden Fall.
Also ich denke, das System, was wir in Deutschland haben, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben eine Trennung, eine Gewaltenteilung. Wir haben den Lebensmittelunternehmer, wisst ihr ja auch, brauche ich nicht zu sagen, aber vielleicht der eine oder andere draußen ist interessiert. Der ist eigentlich verantwortlich für sein Produkt. Und da braucht er natürlich leistungsfähige Labore, die für ihn Untersuchungen machen. Es ist in den Zeiten, wo alles immer intensiver, alles immer empfindlicher wird, alles immer genauer, mediale Welt umso wichtiger. Und die bedienen sich den klassischen Handelslaboren, sowie auch Rechtsanwälte relativ selten Gerichtsverfahren als Richter bedienen oder als Staatsanwälte auftreten, sondern es ist eine Gewaltenteilung. Und auf der anderen Seite ist eben die Überwachung, die guckt. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass es uns gibt, die neutral guckt. Sind die Prozesse im Griff? Und durch diese Stichproben kriegen natürlich einen Eindruck davon, wo vielleicht Prozesse eben nicht funktionieren. Und mit dieser Teilung, auch die Gegenproben, die an verschiedene Interessensvertreter gehen, ist eine sehr, sehr gute Geschichte, dass wir hier mit den staatlichen Laboren zum Gegengewicht darstellen. Im Endeffekt arbeiten alle, und das ist wieder gemeinsam, die Handelslabore und die staatlichen Labore, für eine ordentliche Analytik, für eine richtige Analytik, für eine ehrliche Analytik, aber auch für den Verbraucherschutz. Weil im Endeffekt ist allem dem Verbraucherschutzniveau, was wir hier haben, dient. Und das ist gemeinsam. Die Zielsetzung ist natürlich eine andere. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, wo man beim Laborkonzern die Gewinnmaximierung im Blick hat. Also klar, jedes Unternehmen hat ja einen Zweck.
Geld verdienen.
Ja. Und das ist aber bei uns der Einsparwunsch.
Ja,
und,
genau, der trifft uns auch immer wieder.
Ja, was die Lebensmittelüberwachung macht, sie kostet in erster Linie Geld. Und der Mehrwert ist jetzt nicht monetärer Art, sondern der hat halt den Verbraucherschutz als Ergebnis. Wir müssen jetzt nicht zwangsläufig Geld verdienen. Das heißt nicht, dass wir nicht wirtschaftlich irgendwie umgehen müssen mit unseren Ressourcen, aber wir können doch noch hinschauen, wo wir wollen und sind nicht so vom Preis getrieben, oder? Stimmt das?
Ja, was heißt vom Preis getrieben? Das ist immer relativ, aber sagen wir es mal andersrum. Wenn eine Untersuchung aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn macht im Handelslabor, dann bietest du es nicht mehr an. Oder auch eine Warengruppe zu klein, zu uninteressant wäre, dann ist es halt raus aus dem Portfolio, während wir eben einen Auftrag haben, das gesamte Portfolio in irgendeiner Form abzudecken. Und eben, wenn Gefahr in Verzug ist, ja dann Attacke alle auf die Problematik. Also wenn wir jetzt hier morgen irgendeine Problematik im Glühwein haben beispielsweise, Menschen sterben oder Menschen sind unwohl, also nicht wegen Alkohol, sondern wegen anderer Gründe, dann ist bei uns Attacke alle Energie da drauf. Und wir müssen nicht darauf Rücksicht nehmen, dass wir hier andere Kunden mit anderen Interessen bedienen müssen, sondern sind hier das Labor, welches einzig und allein vom Staat arbeitet. Und das ist schon, ich will nicht sagen Luxus, ganz im Gegenteil, das ist eine gute Rückversicherung. Ich habe irgendwann jetzt der letzten Beitrag gesehen, Wächter im Verborgenen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Gemeinsamkeit, die wir hier haben, während Handelslabore, ja, wie gesagt, einen ganz anderen Auftrag in der Hinsicht bespielen. Insgesamt sind wir aber natürlich im Austausch und auch die Ausbildung der LebensmittelchemikerInnen in Hamburg auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen ist geteilt, ist ein Teil in den Handelslaboren. Wir sind ja Center of Gravity der Handelslabore. Wir haben
Center of Gravity.
Wir haben Eurofins, wir haben die GBA, wir haben die SGS, former known as Institut Fresenius, wir haben Gala. Das sind schon mit große Player hier in Hamburg, die sich auch an der Ausbildung beteiligen.
Von den Lebensmittelchemikern, die dann später für den Staat mehr oder weniger arbeiten.
Ja, oder die halt das Staatsexamen machen, ja. Und das ist bei uns immer noch ein K.O.-Kriterium für die Einstellung von Sachverständigen, ist der Lebensmittelchemiker im Staatsexamen Teil B. Wir bilden die aus und die ersten 4 Monate verbringt die in einem Handelslabor. Regulär.
Das ist ja toll.
Ja, ist ja, auf jeden Fall ein Unterschied zu Baden-Württemberg, da passiert alles in den Ämtern selber.
Gibt's da ein richtiges Programm oder arbeiten die dann das Standard-Arbeitsprogramm, was dort vor Ort ist?
Ja, sagen wir es mal so, ich möchte jetzt eigentlich da nicht mich mit Themen hier in dem Podcast aufs Glatteis führen, was unser Prüfungsvorsitzender sagt, oh Thomas, hast du da wieder Quatsch erzählt, aber ich kann mal sagen, wir haben natürlich hier gewisse Inhalte, die vermittelt werden müssen, am Schluss gibt es Prüfungen, da gehört M dazu, da gehört natürlich hier Überwachung dazu, da gehört Warenkunde dazu, ist lebensmittelrechtlich die Anwendung. Und im Handelslabor ist eben, je nachdem, wo die dort eingesetzt werden, der Auftrag ist natürlich Vermittlung. Eine Erwartungshaltung ist QM zum Beispiel. Es ist eine wichtige Geschichte, die gelebt zu kriegen. Wenn jetzt jemand allerdings in der Kundenbetreuung dort eingesetzt ist, dann hat er diese QM-Geschichte nicht so intensiv wie beispielsweise das Lebensmittelrecht. Und es gibt so Organisationen, wie gesagt, wenn du jetzt einen Bereich hast, die halt auf Pestizide spezialisiert sind, dann ist halt da schwierig, alles zu vermitteln. Aber man kriegt die Arbeitsweise im Handelslabor mit und dann eben 7 Monate bei uns im HU in verschiedenen
Bereichen.
Und am Schluss, was auch nochmal anders ist, also in Baden-Württemberg, da sind sie 1 Monat bei den Lebensmittelkontrolleuren und begleiten die auf Betriebskontrolle.
Das ist bei uns auch so. Das gibt es bei uns auch so, natürlich. Ja, ja. Das ist auch mittlerweile. Nee, das hat sich auch bewährt. Das ist auch.
War vielleicht, als du es gemacht hast, in Sigmaringen war es noch nicht so.
Damals.
1996. Früher war nicht alles besser offensichtlich und natürlich haben sich die Zeiten gewandelt. Aber wenn ich vergleiche die Ausstattung, die wir damals hatten und die Geräteausstattung jetzt,
Man muss halt auch mit der Zeit gehen und die neuen Fragestellungen, die ständig reinkommen. Jetzt stehen die persistenten, fluorierten Verbindungen, die PFAS vor der Tür und dann muss man die auch messen können. Und es geht halt eben nicht mehr mit einem Becherglas und einem Rührstift drin, sondern da braucht man halt mitunter teure analytische Einrichtungen.
Ja, und da bewährt sich absolut den Ansatz, den wir fahren mit diesem One Health-Thema. Die PFAS kennen wir schon lange. Im Umweltbereich, dort haben wir auch einen entsprechenden Gerätepark. Ich will jetzt nicht über die DAX schimpfen, die halt diverse Dinge auch immer wieder schwerer macht. Aber im Umweltbereich, separater Bereich, sind die PFAS schon lang auf der Agenda und auf dem Zettel. Im Übrigen auch die Ersatzprodukte für PFAS macht sich auch keiner Gedanken drüber, ja, was kommt stattdessen und wie ist deren toxikologische Bewertung, ohne dass wir jetzt hier in der Presse Klamauk machen würden, sondern ja, guck mal, was hier alles ergibt. Aber da gibt es natürlich schon Untersuchungen. Und es trifft uns jetzt auch nicht unvorbereitet, das ist im Lebensmittelauftrag. Ja, das ist.
Ja, klar.
Das heißt, ihr guckt auch quasi in Vorschau, was kommen könnte und Risiken.
Ja, das ist halt der Fachbereich HU4, die für die BUKEA, für die Umweltbehörde hier arbeiten. Die haben natürlich die Umweltthemen im Blick. Wir haben auch Luftmessnetze, Wassergütemessnetze. In Hamburg wird alles von uns koordiniert und betrieben.
Ich meine, Anne, das ist ja auch unser Ansatz in Baden-Württemberg oder der Versuch, die Probleme zu adressieren, bevor sie groß werden.
Genau.
Dann kann man sie nämlich am besten handeln.
Sieht so aus.
Joe, du hast viele Jahre im Pflanzenschutzmittelbereich, also in dem Privatlabor gearbeitet. Und du hast, ich möchte darauf, weil du hast auch ein Buch geschrieben über Pflanzenschutzmittelrückstände.
Hast du jetzt gelesen?
Ja, ich habe es in Teilen gelesen. Und ich
habe deinen Podcast gehört, den du mit dem Bärs Verlag gemacht hast über Glyphosat.
So.
Gott.
Ja, genau. hinten auf dem Buchrücken hast du Fragen formuliert. Und da ist mir eine Frage dann doch ins Auge geschossen, was vielleicht auch so ein bisschen auch mit der Lebensüberwachung grundsätzlich zu tun hat und was deren Rolle ist. Du hast da die Frage formuliert und da hätte ich gerne eine Antwort von dir jetzt drauf. Was ist der Unterschied zwischen Greenpeace, Foodwatch, Ökotest und dem Untersuchungsamt in Stuttgart? Also uns.
Echt euch?
Ja.
Oh, wie geil. Ja.
Fände ich jetzt mal spannend, genau, was du damit gemeint hast.
Genau so. Du kannst noch ganz kurz überlegen, während ich die nächste Frage dazu, die passt, nämlich stelle. Du hast im PERS-Podcast auch gesagt, da ging es um Glyphosat und die Rückstände in Bier und so weiter, hast du diskutiert. Und dann hast du gesagt, alle gucken nach Stuttgart. Was machen die? Und das kann man annehmen, das ist dann auf jeden Fall mit vorneweg. Also, du hast uns zweimal zitiert. Warum?
Ja, ich hab damals gedacht, wenn ich mich da ein bisschen einschleimen tue, dann kriege ich einen Slot im Podcast, der offensichtlich auch funktioniert. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Doch Michelangelo, Anastasiadis, Ellen Scherbaum, wirklich inzwischen langjährige Expertinnen und Experten bei euch in dem Bereich, war Stuttgart im Rückstandsbereich schon immer Benchmark in Sachen, ja, wie gesagt, Rückstandsanalytik. Es geht ja nicht nur darum, welche Stoffe suche ich, sondern auch, welche finde ich. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit, die er schon seit Jahren macht, fand ich sehr, sehr vorbildlich, weil da schon versucht wird, auch die Hintergründe nochmal zu relativieren. Und ich war damals im Handelslabor auch schon immer der Meinung, dass die Überwachungslabore, die Expertinnen und Experten dann auch Farbe bekennen sollten und auch die Dinge thematisieren, also die Lufthoheit in der Kommunikation. Wir haben bei Greenpeace einen ganz anderen Ansatz. Greenpeace oder Foodwatch, die haben ja nicht den Ansatz, neutral aufzuklären, sondern den Finger in die Wunde zu legen und sagen, okay, pass mal auf, hier Mineralöl in Schokolade gehört da nicht rein, es taucht irgendwas auf und dann ist natürlich hier. Und da muss man schon sagen, da ist das Campaigning von Greenpeace damals schon auch krass gewesen, wenn Menschen mit Gasmasken und Orangen abgebildet sind, also die Nullerjahre, da hat Greenpeace öffentlich viel bewegt. Und die Thematik ist eigentlich, wer spielt welche Rolle? Und in der Einschätzung der Toxikologie, und da denke ich immer dran, ist ein Unterschied, ob ich über Pestizidbelastung spreche oder Rückstandssituation. Allein die Wortwahl ist natürlich schon dazu geneigt, Emotionalität reinzubringen. Aber nochmal den Bogen zurück zu Stuttgart. Ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen hier kannst du mittlerweile auch nicht mehr hören. Ich sage immer, naja, Stuttgart ist Benchmark. Jetzt ist nicht so, in Hamburg haben wir andere Anforderungen. Aber auch die Rückstandsanalytik, die wir hier in 5 Tagen hinkriegen, da haben die Kollegen, also es wird ein Einfuhrbereich, da haben die Kollegen schon auch riesig geackert gearbeitet. Was ich schon sehr geil finde, ist, dass sie immer wieder neue Methodiken gemacht haben. Und last not least, die Catchers, die überall in aller Munde ist, ist ja auch ein Stück weit, kommt aus Zealand. Und das ist, gut, die Werbekampagne finde ich jetzt nicht nachahmenswert, aber das ist was anderes.
Ja gut, ich meine, wir haben ja auch mit dem EOL, also dem Referenzlabor für die Einzelbestimmungsmethoden im Rückstandsbereich, quasi den Auftrag von der EU, uns da um neue Methoden zu kümmern.
Ja, aber Joe, du hast schon gesagt, ihr habt da auch teilweise andere Anforderungen. 5 Tage ist natürlich wahrscheinlich im Vergleich zu einem Handelslabor immer noch langsam, aber halt schon schnell.
Ja, genau so ist das.
Und wenn ihr dann damals, ich erinnere mich zurück, es gab noch gar nicht so lange her, da gab es einen Skandal um Ethylenoxid, wird ja vielleicht auch noch bekannt sein.
Ja, schon mal gehört.
Na, schon mal gehört, ja. Da ist natürlich Hamburg besonders betroffen, nehme ich an, weil da kommt halt viel an auch wieder. Und dann geht es drum schnell und so weiter, dann ist ja auch eine Herausforderung, oder?
Ja, das ist schon klar. Du musst reagieren auf die Dinge. Wir hatten aber da eine große Unterstützung auch innerhalb der NOKO, wo du halt eben 6, 7 Untersuchungslabore hast, die Rückstandsanalytik betreiben und wir uns gegenseitig unterstützen. Da war der Kollege durchaus mal in Oldenburg, als wir methodischen Problemen hatten oder andersrum. Und das ist natürlich schon eine super Situation. Aber klar, du brauchst das Personal, du brauchst die Geräteausstattung, um handlungsfähig zu sein. Und wenn du zum Beispiel das Thema Lebensmittelterrorismus nimmst, was ihr ja auch schon lange auf dem Schirm habt und eine Situation auftritt, dann ist einfach wichtig, schnell reagieren zu können. Und zwar nicht mit irgendeinem Angebot. Also wie gesagt, da sind wir den Handelslaboren sicherlich überlegen, sagen Reaktionsgeschwindigkeit, wenn solche Parameter kommen, weil wir einfach dort die Hände frei haben müssen. Und auch einen Anruf in Stuttgart haben wir das eine oder andere Mal auch schon getätigt. Und auch den Austausch andersrum schätzen wir natürlich schon.
Wir auch.
Definitiv. Ein Teil von deiner Vita ist auch die Karriereberatung Strategiepirat Grauer Esel. Du hast da eine Bar gehabt mit dem Hintergrund, Leute zu coachen auch und ein Stück weit anzupassen an das, was sie wollen. Inwieweit passt das zusammen mit dem, dass die Lebensmittelüberwachung am Ball bleiben kann und weiterhin ihre Rolle erfüllen kann?
Puh, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt geht es darum, jede Tätigkeit hat ja irgendwie einen Lebenszyklus. Und als ich vor der Entscheidung stand im Konzern, ja, ja, der ein oder andere steigt mit 40 auf den Kilimanjaro oder läuft einen Marathon oder macht sonst was. Und bei mir war es eben die Thematik selbstständig machen als Coach. Die Welt hat nicht auf einen Coach Joe Wiele gewartet, muss man auch sagen. Aber die Idee war, selbstbestimmt Dinge zu tun, die Spaß machen. Mir hat schon immer Veränderung, Kommunikation Spaß gemacht. Führung, und da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, vor allem in der Eurofins-Welt seinerzeit. Und das mal umzusetzen aus einer anderen Perspektive war cool. Und die Idee, eine Coaching-Kneipe zu machen, war auch cool. Weil ich hatte kein Büro und wenn der Gastwirt auch als Coach agiert, dann geht es auch andersrum. Und so haben wir dann das Glück gehabt, an Grauen Esel zu geraten. Das war eine Gastro, die war lang dann geschlossen, eine Kneipe. Und ich sagte, komm, das ist eigentlich eine gute Idee, das machen wir. Und was auch nochmal cool war, die Unterstützung der Strategy Pirates, also Strategiepiraten, mit meinem ja mittlerweile auch alten Kumpel Steffen Moldenhauer und Co., war natürlich auch eine super Sache, wo wir im Team auch viele gute Dinge gemacht haben.
Das heißt, du bist und, da hinter der Bar, hinter dem Tresen gestanden, hast ein Bier ausgeschüttet und ihr habt dann über persönliche Karrieresituationen gesprochen auch, oder?
Das Konzept war anders. Es war im Prinzip ein Marketing-Anker und die Idee war, dann den ganzen Laden mit dem Coaching zu, quasi quer zu finanzieren. Du hast aber eine Location. Wir haben die Kneipe ausgestattet mit Beamer, mit Leinwand, mit Moderationszeug. Einfach als anderer Ort, um auch andere Coaches einzuladen, die ihre Programme vorgestellt haben. Ich weiß noch, Chris kam mit Tanz mit dem Affen, Veränderung. Und in den Veranstaltungen waren natürlich Gäste da. Und ich war in den Momenten der Gastwirt hinter der Theke, habe aber sehr gut die Ohren aufgemacht, was die Leute so zu berichten haben. Und mir natürlich auch zwei, drei Dinge mit abgeguckt. Auf der anderen Seite auch eigene Themen gepusht. Mit Susan damals zusammen Gehaltsverhandlungen für Frauen, wo das noch nicht ganz so en vogue war, die Thematik Gender Pay Gap und so weiter. Also solche Themen haben wir uns mit beschäftigt. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Thema moderne Führung, menschengerechte Führung beschäftigt. Wie führen wir im Jahr 2025 und was ist in den 80ern passiert und was sind die Anforderungen an Führungskräfte jetzt? Und das war natürlich auch, jetzt, über den Grauen Esel darf ich gar nicht reden, da kommen wir nicht mehr zum Ende.
Aber vielleicht, was sind die Anforderungen für das Personal in der Lebensmittelüberwachung jetzt und in Zukunft?
Ja, Veränderung.
Veränderung.
Das ist genau die Thematik, die uns beschäftigt und bewegt. Wir haben gerade gehört, selbst das praktische Jahr hat sich in Süddeutschland verändert. Und Veränderung ist eigentlich die Kompetenz, die wir meiner Meinung nach überall am meisten brauchen. Und der Mensch ist eigentlich nicht für Veränderung gemacht. Und das ist eine große, große Herausforderung, dass wir auch als Untersuchungsamt nicht qua Amt, ja, wir sind hier die Halbgötter in Weiß, sondern wir müssen uns auf die Anforderungen von draußen einstellen. Ne? Und die Anforderungen der jungen Leute, Fachkräfte, Nachwuchsgewinnung, deshalb ist das praktische Jahr ein absolut wichtiger Baustein für unsere Zukunftssicherung, dass wir die Leute qualifiziert ausgebildet behalten. Und das geht natürlich Hand in Hand mit Führungskompetenzen, weil in Vorstellungsgesprächen heute werden Fragen gefragt, die hätten wir uns vor 30 Jahren im Leben nicht getraut zu fragen. Die Welt hat sich verändert. Und wenn du die Rahmenbedingungen, Flo, siehst von links und rechts, die sich ja fast täglich ändern, also nicht nur der gute Donald Trump, der heute sagt, oh, Zölle plus 50% hier, was im Übrigen Auswirkungen auf unsere Exportzertifikatssituation hat, dann ist es schon eine große Herausforderung. Und das zusammen mit Führung nochmal in die Praxis mitzubringen, das ist eigentlich schon eine Sache, die mich geflasht hat und ist auch mit der Hauptgrund, warum ich hier bin. Und die Stelle, das war ein glücklicher Zufall, 2019, als diese Stelle vakant war. Wir waren im Grauen Esel in der Situation, wo wir gesagt haben, naja, so mit den vielen losen Fäden schwierig. Und das wieder operativ zu machen, das war ich dann der Weg, wo der Graue Esel mich quasi von der Konzernwelt des Handelslabors zur Überwachung gebracht hat. Und ich bin jetzt im sechsten Lehrjahr und es ist eine spannende Welt, auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das finde ich für mich persönlich auch spannend. So, jetzt habe ich aber viel erzählt. Der gute Martin muss ganz viel rausschneiden.
Nein, ich bin mir nicht so sicher. Am Ende ist doch, also wenn wir jetzt wieder konkret auf die Lebensbewegung kommen, ist es eigentlich ein großes Puzzle und sich ein dynamisches Puzzle, das sich auch wieder verändert mit neuen Fragestellungen, die da von außen kommen. Und in Frage ist ja auch, wie kriegen wir das in Zukunft noch alles gemanagt?
Das ist eine sehr zentrale Frage, auf die ich jetzt keine konkrete Antwort hätte, weil wer weiß heute, wie die Anforderungen morgen sind. Ich weiß nur, dass wir gerüstet sein müssen, indem wir die Leute, die Ressourcen und die Geräte dafür haben. Und ich glaube, mit das Schwierigste ist für ein Labor, welches eingebettet ist in einem Behördenumfeld, welches, sagen wir, mehrheitlich aus Büros besteht, zu transportieren, was wir hier eigentlich wirklich machen.
Ja, und welche Anforderungen das bedingt hinsichtlich Gerätetechnik, Computertechnik und so weiter.
Alles drum und dran. Ich weiß aber auch, ich bin ja noch nicht so lang dabei, also insgesamt in diesem Thema.
Geschäft.
Ich weiß aber, dass es schon so einige, ich will es jetzt mal nennen, Skandale gab. Und die Frage ist ja nicht ob, sondern immer wann das nächste kommt. Irgendwie so nach dem Motto. Da muss man dann auch reagieren können.
Ja, nimm mal das Beispiel afrikanische Schweinepest. Wir haben hier in Hamburg einen Hafen. Ja. Wenn in dem Bezirk hier die afrikanische Schweinepest auftauchen würde, dann haben wir plötzlich ganz andere wirtschaftliche Probleme. Gar nicht auszudenken. Und darum ist auch gut, wenn wir hier relativ gut handlungsfähig sind.
Ja, so ist es bei uns auch, genau.
Das heißt letztendlich, Hamburg ist zwar relativ klein, wenn man es an den Bundesländern misst, aber hat natürlich trotzdem die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Und ist natürlich dann auch Dreh- und Angelpunkt für den ganzen Import mit. Ja.
Ja, so sieht's aus, ja.
Wir danken dir für das spannende Gespräch und die Einblicke, die du uns gegeben hast in die Hamburger Lebensmittelüberwachung.
Und auch über darin aus. Wir könnten auch noch ein bisschen länger sprechen, schätzungsweise.
Ja, gern.
Aber wir wollen dich nicht abhalten von deinem Geschäft.
Nee, also wie gesagt, nochmal hier ein Wort dazu. Ich habe es ja gerade schon gesagt, zu transportieren, was die Überwachung macht. Nochmal, wir sind hier in Hamburg, wir sind das Untersuchungslabor, wir sind das Landeslabor. Überwachung ist ein Teamwork aus verschiedenen Menschen. Gerade die Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure machen einen riesigen Job da draußen. Auch da ist die Personalsituation nicht so üppig, wie man es sich vielleicht wünscht. Und das ist eine Thematik, wo, wie gesagt, nur als Team funktioniert. Wir haben jetzt diese Woche noch eine Servermigration erlebt, was auch IT-Anforderungen, Anne, du hast gerade angesprochen, mit sich bringt. Und von daher gesehen finde ich es einfach toll, dass ihr euren Podcast macht. Und wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, bitte rede verständlich. Ich hoffe, das war okay. Und nicht zu wissenschaftlich, was wir hier von uns gegeben haben, weil der Köder muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. Und von daher gesehen finde ich sehr, sehr toll, was ihr da macht. Und freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Und sag schon mal auch Danke aus Hamburg. Vielen Dank.
Danke aus Stuttgart. War ein bisschen Vergnügen.
Genau.
Und viel Spaß noch da im Norden. Fehlen dir die Maultaschen? Weiß es nicht. Darauf musst du keine Antwort geben.
Wir haben hier dafür andere Leckereien. Ne? Also das ist hier im Norden schon okay. Wir werden hier nicht weggehen. Wir können hier alles in Hamburg außer Fußball. Wobei, das ist im Moment auch schwierig.
Also mit diesen Worten.
Mach's
tschüss.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.